ARD.
In Syrien gehen die Türen zu den Folterkellern auf und Verwandte, die sich jahrelang nicht gesehen haben, nicht mal wussten, ob sie noch leben, schließen sich wieder in die Arme. In den USA wird ein Präsident gewählt, der es schon einmal war und die Weltordnung damals ganz schön durchgeschüttelt hat. Donald Trump. Im Nahen Osten herrscht Krieg. An der Front zwischen Russland und der Ukraine kämpfen nordkoreanische Soldaten. Wie viele News passen eigentlich in ein Jahr? 2024 war ein Jahr voller Ereignisse und Umbrüche. Manche hat man kommen sehen, andere kamen über Nacht und haben die Welt verändert. Tja, und jetzt ist dieses Jahr zu Ende und ein neues beginnt. Wie muss man eigentlich verstehen, was uns im abgelaufenen Jahr 2024 alles um die Ohren geflogen ist und was von dem wird uns im neuen Jahr beschäftigen? Darum geht's heute. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Tja, um die Welt im Hier und Jetzt zu verstehen, muss man manchmal ganz schön weit in die Vergangenheit gucken. Das machen wir heute. Zurückgucken und nach vorne. Hab dafür jemanden heute zu Gast, der besser geeignet nicht sein könnte. Andreas Zichowitz, Chefredakteur des NDR, der seinerseits gerade eben einen, ich glaube, ganz schönen Umbruch in seinem beruflichen Leben hinter sich hat. Nach 25 Jahren als Moderator des ARD-Weltspiegels hat er gerade eben seine letzte Sendung moderiert. Und jetzt ist er bei uns. Freue mich sehr. Hi, Andreas.
Hallo, Philipp.
Tja, Andreas, war ganz schön viel los in 2024. Was war denn dein Ereignis, das dich besonders beschäftigt hat?
Ich glaube, das sind schon einschneidende Ereignisse in der Ukraine und natürlich immer noch die Nachwirkungen vom brutalen Überfall der Hamas auf Israel.
Gerade gesagt, ein Jahr voller Krisen, vieler Umbrüche. Du warst jahrelang als Korrespondent in der Welt unterwegs, im Nahen Osten, in Afrika. Hast auch solche Lichtgestalten getroffen wie Nelson Mandela, wirst du gleich von erzählen sicherlich. Was würdest du sagen, leben wir in einer besonders verrückten, chaotischen, ungezügelten Zeit oder war das eigentlich immer schon so?
Also zu meiner Zeit im südlichen Afrika herrschte kalter Krieg zwischen den Supermächten und da gab es natürlich überall Kriege und Bürgerkriege. Man hat nur wenig drüber erfahren. Angola, Mosambik, Sudan etc. Letztendlich Stellvertreterkriege von Russland und den Vereinigten Staaten, die jeweils, nachdem die in die Unabhängigkeit entlassen worden waren, die Länder wechselnde Seiten unterstützt haben. Also es war auch nicht viel anders als jetzt. Und wenn man zurückblickt in die 70er Jahre zum Beispiel, die Palästinenser, verschiedene Palästinensergruppen, Flugzeuge entführt, Geiseln entführt, nach Jordanien gezogen, versucht den König umzubringen, in den Libanon abgeschoben worden, bekriegt und bombardiert vom israelischen Militär, dann Arafat knapp entkommen, woanders. Also da war mindestens genauso viel los. Aber man glaubt natürlich immer, man lebt in der schlimmsten aller Welten. Am Ende gibt es vielleicht doch immer einen Weg, wie es wieder besser wird.
Du warst lange Zeit Korrespondent in Kairo. Zu deinem Berichtsgebiet gehörte auch Syrien, was in den vergangenen Tagen, muss man ja sagen, dramatische Umwälzungen erlebt hat. Ich kann mir vorstellen, dass du das mit großer Neugierde verfolgst, was da gerade passiert.
Ich finde, dass man gut daran tut, ein bisschen Distanz zu haben beim Blicken auf diese Situation. Da braucht man jetzt nicht richtig groß optimistisch sein. Man muss erst mal schauen, wie entwickelt sich das? Was hat die entscheidende Rebellengruppe eigentlich vor? Und wie möchte sie das Land wieder aufstellen und regieren? Und wie entscheiden sich beteiligte Mächte, die dort viel zu sagen haben? Russland, Türkei, Katar etc. Das war so ein typischer Spielplatz für andere regionale oder Weltmächte, unter dem die Bevölkerung ja gelitten hat. Also wie entscheiden die sich da zurückzuziehen oder vielleicht Filetstücke aus dem Land sich zu krallen? Und deshalb muss man das erstmal betrachten, so wie man bei den Taliban ja auch erstmal abwarten muss. Also wie entwickeln die sich jetzt? Das hat leider keine gute Entwicklung genommen. Und das ist natürlich auch in Syrien möglich. Dass das Assad-Regime gestürzt ist nach so vielen Jahrzehnten, das ist natürlich beachtlich. Aber so eine Rebellengruppe, die nimmt sich das als Ziel vor und das schafft die dann vielleicht hier überraschend, die haben gut die Weltlage analysiert gesehen, oh, da sind die unterstützenden Mächte, sind irgendwie geschwächt, jetzt könnten wir eigentlich losmarschieren. Aber wenn man das vergleicht mit zum Beispiel den Houthi im Jemen, die haben das ähnlich gemacht und die alten Machthaber im Jemen verjagt, dann haben sie ziemlich schnell festgestellt, oh Gott, wir haben ja ein völlig ruiniertes Land übernommen, Wirtschaft funktioniert nicht, es gibt da schon in der dritten Woche Demonstrationen gegen uns. Was macht man da? Man sucht sich einen äußeren Feind, dafür taugen im Nahen Osten immer die USA oder Israel, so, und dann machen wir andere Schlagzeilen und dann sozusagen bringen wir die Bevölkerung wieder hinter uns. Und so ist es da auch geschehen. Und deshalb, wie gesagt, erstmal abwarten, was die HTS davor hat.
Schwer zu sagen, was wird. War ja ein jahrelanger Bürgerkrieg in Syrien und über Nacht ist alles anders. Hat es dich überrascht, wie schnell Assad dann doch gestürzt wurde?
Also, dass das so schnell ging, ja, das hat mich überrascht. Was mich nicht überrascht hat, ist, dass die syrischen Truppen letztendlich geflohen sind. Also Assad hatte keinerlei Unterstützung mehr in seinem eigenen Apparat. Er und seine Familie, also der junge Assad, ich kenne den alten Assad aus meiner Korrespondenz, der hat das Land nur noch ausgebeutet, um für die Familie zu sorgen. Und deswegen konnte das relativ schnell zusammenkrachen. Es war vielleicht ein überraschender Zeitpunkt, aber... Und dass es so schnell ging, aber es war nicht verwunderlich, denn der Iran war geschwächt, Russland ist im Ukraine-Krieg engagiert, also die beiden unterstützenden Mächte hatten einen Moment lang Syrien aus dem Blick gelassen.
Ich würde gerne einmal eine Reise in die Vergangenheit machen. Syrien, das war eine Diktatorendynastie, also jetzt der Bashar al-Assad, davor sein Vater, und du warst, ich glaube, in den Jahren damals als Korrespondent oft dort. Wie hast du dieses Land erlebt?
Also in Syrien war es so, um ein Visum zu beantragen, musste man das Thema schon reinschreiben und es gab eigentlich kein
Herzlich
Visum.
Willkommen.
Es gab kein Visum. Aber dann gab es eben ein Jahr, in dem der alte Assad geglaubt hat, es käme zu einem Friedensvertrag mit Israel, mit Shimon Peres. Und in diesem Jahr hat sich dann Syrien sehr geöffnet und ich konnte plötzlich das Land bereisen, wirklich vom Norden bis zum Süden. Und das haben wir auch gemacht. Ich habe gesagt, wir werden dieses Jahr unsere Archive voll machen mit Syrien-Geschichten, weil wer weiß, wann wir da wieder hinkommen. Und das waren wirklich also unglaubliche Geschichten, die wir machen konnten. Zum Beispiel Bahnstrecken, das ist militärisches Gebiet. Wenn du da anfängst zu filmen, wirst du eigentlich verhaftet. So, und wir haben halt einen Film gemacht über die Bagdad-Bahn, die durch Aleppo fährt und dann nach Latakia. Wir konnten im Zug Interviews machen mit Menschen. Oder wir haben was gemacht über die Wasserprobleme am Euphrat, aber auch das Leben der Beduinen. Das war ein sehr klassisches Syrien damals noch. Also hast du kein Plastik in den Märkten im Basar gefunden. Alles war selbst hergestellt. Da kamen die Beduinen, haben sich ihre Kupferkessel flicken lassen etc. Das waren natürlich wahnsinnig schöne Geschichten. Und eine werde ich auch nie vergessen im Ramadan. Man kommt nach Damaskus und in den Cafés wird dann Tee getrunken und geraucht, natürlich nur Männer. Und da sitzt dann ein sogenannter Hakawati, der Märchenerzähler, und der sitzt da jedes Jahr im Ramadan erhoben auf einem Stuhl, hat einen roten Tabusch auf und ein Schwert, weil die Zuhörenden drohen einzuschlafen, dann haut er damit auf den Stuhl und er liest dann die Geschichte vom verliebten Sklaven vor, von Anta und Abla, jeden Tag ein Kapitel. Und sowas gab's in keinem anderen arabischen Land mehr.
Andreas, du hast Syrien erlebt, so wie man es heute gar nicht mehr sehen kann. Ne? Die Altstadt von Aleppo existiert
platt,
nicht mehr.
Ist platt gemacht, die ganzen unterirdischen Basare, alles weg.
Die Umayyaden-Moschee, aber die steht noch und ist so schön wie je zuvor.
Ja, die ist an sich so kein Prachtstück. Da gibt es schönere Moscheen in der arabischen Welt, aber die ist natürlich einfach geschichtlich wahnsinnig interessant. Und drumherum in der Altstadt war schon ein Viertel und ich glaube, das war auch ein Grund, warum lange Jahre an Assad festgehalten wurde als Stabilitätsfaktor. Du findest dort eben Christen und Juden vereint, die leben dort. Also das heißt, die Religionen konnten frei ausgeübt werden und wurden nicht verfolgt. Und das ist natürlich schon ein schützenswertes Gut. Und das ist auch eine der Fragen, die sich jetzt stellt. Kann das so bleiben?
Andreas, die arabische Welt erlebt eine lange Phase von Krieg und Tod und Leid. Jetzt gerade Israel bombardiert die Hisbollah im Libanon. Die Hisbollah schießt Raketen nach Israel. Die Hamas überfällt israelische Kibbuze. Gaza sieht aus wie eine Mondlandschaft stellenweise. Es sah ja mal ganz anders aus zwischen Israel und den arabischen Nachbarn, zwischen Israel und den Palästinensern. Rabin, Peres, Arafat haben mal den Friedensnobelpreis zusammenbekommen. Das war damals, ähnlich wie heute in Syrien, ein Moment großer Hoffnung, stimmt's?
Ja, kann man einfach so sagen. Jeder erinnert vielleicht das Bild, Bill Clinton, ja. Rabin und Arafat. Er musste Arafat ein bisschen ranschieben, damit die sich die Hände gaben. Das war schon auch symbolisch. Ich glaube, das war der einzige Moment, an dem wirklich alle gedacht haben, daraus könnte jetzt was werden. Und das hat schon auch mit Rabin zu tun. Der hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Das ist ja von einem Attentäter umgebracht worden. Und danach, glaube ich, hatte die israelische Regierung nicht mehr den Willen, die danach kam. Übrigens auch Netanyahu ja sehr früh, auch in den 90ern habe ich ihn das erste Mal gesehen. Da ging es dann mehr darum, Gebiet sichern, möglichst wenig Gebiet hergeben. Und auf der palästinensischen Seite waren einfach keine Menschen da, die etwas hätten durchsetzen können oder wollen. Was ich auch Arafat vorstellen war. Also ein Typ, der in seinem ganzen Leben der Revoluzzer geblieben ist, mit der Pistole vor den Vereinten Nationen etc. Und er hatte nicht die Kraft zum Frieden, würde ich sagen. Er hat nicht die Hand ausstrecken können und dafür sorgen, dass es funktioniert. Heute ist das für mich weiter weg denn je. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es eine Zwei-Staaten-Lösung geben soll, weil das Vertrauen einfach so kaputt ist. Und im Moment sieht es ja eher so aus, als ob das israelische Militär einmal jetzt richtig aufräumt. Also ich nenne das einfach so, weil ja nun wirklich Angriffe überall hin geflogen werden. Es kommen auch von überall her Raketen nach Israel. Aber überall da, wo der Iran in der Gegend seine Truppen hat oder seine Alliierten, da wird jetzt gerade aufgeräumt. Das haben die Iraner haben ja überall so schiitische Sprengsel im Libanon mit der Hezbollah.
Du hast das.
Die Houthi im Jemen, in Bahrain und so weiter. Und immer wenn es eng wurde, dann wurden die sozusagen in den Kampf geschickt. Dann wurde da angeheizt nach dem Motto, wenn ihr uns was tut, dann wisst ihr schon, was da passiert.
Du hast das im Vorgespräch den schiitischen Halbmond genannt.
Ja, der zieht sich, wenn man auf der Karte schaut, zieht sich eben einmal wie so ein Krisenbogen durch die arabische Welt. Und im Irak ja auch sehr viele Schiiten. Und das heißt, überall iranischer Einfluss. Es gibt ja unter George W., da gab es ja die Achse des Bösen, die ging Richtung Nordkorea. Der Iran war mittendrin. Und der Iran hatte es tatsächlich innerhalb von 10 Jahren diplomatisch geschafft, da wieder rauszukommen und eine bestimmte Regionalmacht zu werden. So, jetzt haben wir wieder das Gegenteil. Und das muss alles immer nicht so bleiben, weil ein paar Jahre später hat es wieder umgekehrt ausgesehen.
Das Ganze bewegt sich in Zyklen.
Wenn man sich mit dem Nahen Osten beschäftigt, dann fällt einfach auf, also es dreht sich jedes Mal um dasselbe. Wie viele Kriege gab es im Libanon? Wie oft gab es gewalttätige Auseinandersetzungen mit Gruppen in Gaza oder im Westjordanland? Wie oft hat Israel Olivenbäume niedergebulldozert oder gebrannt, der Palästinenser und so weiter? Also die Spirale dreht sich, aber sie dreht sich halt nach unten. Und es wird immer schwieriger werden, eine Lösung zu finden. Das ist schon, wenn man sich damit beschäftigt, irre, weil das ist einfach der Geburtsort der drei Buchreligionen. Und dass in diesem Gebiet kein Frieden herrscht, das muss man erstmal irgendwie in den Kopf kriegen.
2024, ein Jahr mit dramatischen Umwälzungen im Nahen Osten. Ich frage mich, was bedeutet das eigentlich alles für den Iran, der ja ziemlich viel seiner Verbündeten verloren hat?
Ich würde sagen, dass also das Regime hat keine Credibility bei seiner Bevölkerung. Also die werden tatsächlich nur von wenigen gestützt, aber natürlich haben sie ihre Nomenklatura, die sie an der Macht hält, also das ist ja ein Glaubensregime und das hält sich halt so lange an der Macht, wie es geht. Und ich habe es immer bewundert, wie Menschen dort auf die Straße gegangen sind oder Frauen gesagt haben, ich möchte unverschleiert durch die Straßen gehen und viele davon sind sehr schlimm bestraft worden. Die westliche Hoffnung, dass das irgendwann mal zusammenkracht, ich glaube, die wird sich nicht erfüllen, sondern die Frage wird sein, wie man den Iran so einbinden kann im Sinn von Festzurren, dass er keine Gefahr darstellt und gleichzeitig dem Regime vermittelt, wenn ihr euch in die Weltgemeinschaft integrieren wollt, so nenne ich das jetzt mal, dann möglicherweise habt ihr auch Vorteile davon. Das ist wahnsinnig schwer, weil, ich könnte jetzt immer sagen, in der Schia, also in der Minderheit der Moslems ist, dieses Opfer zu sein und sich als Opfer zu wehren, das ist einfach im Glauben so stark drin, dass ein Regime damit immer spielen kann. Wir sind immer unter Druck, es gibt nur uns. Wenn ihr nicht zu uns haltet, gehen wir unter. Und bitte wehrt euch bis zum Selbstmord hin. So. Und das spielt halt eine ganz starke Rolle. Und da muss man sehr viel Zeit investieren und sehr viel im Detail verhandeln. Es geht einfach nicht so einfach.
Wir haben gerade schon über Nelson Mandela gesprochen. Wenn man sich so umschaut, wer sind eigentlich unsere Staatsführer heute? Da fallen so Namen wie Netanyahu, Erdogan, Putin. Die USA bekommen einen neuen Präsidenten, der heißt Trump. Wo sind eigentlich diese moralischen Autoritäten geblieben heute, die die großen Fragen der Menschheit angehen wollten?
Ich sehe keinen. Ich sehe überall nur Autokraten. Oder Demokraten, Netanyahu ist ja demokratisch gewählt. Jedenfalls sehe ich niemanden vom Kaliber eines Nelson Mandela, der trotz seiner vielen, weit über 20 Jahre im Gefängnis einerseits diese Disziplin bewahrt hat und zwar auch für all seine Miteingesperrten, die sogenannten Comrades, der sich weitergebildet hat, der sogar seinem Wärter, der lange auf ihn in Robben Island aufgepasst hat, geholfen hat und so weiter. Und als er rauskam, war für ihn der Sieg erreicht und er war einfach bereit, die Hand auszustrecken. Er wusste, wenn er das nicht tut, dann könnte das ein Blutbad geben. Und er hat das konsequent gemacht und zwar aus Überzeugung. Und das muss man erstmal können, nachdem man von dem Regime so lang gequält wurde. Und das war kein, also Arafat war das nicht, alle Autokraten oder Herrscher im Nahen Osten sind das nicht gewesen und überhaupt fällt mir sonst niemand ein, der das tatsächlich so hätte machen können. Also da muss man sagen, das war ein Versöhner, wenngleich in seiner Partei jetzt schon auch der ein harter Stalinist, aber für das Land ein Versöhner und jemand, der diese Idee praktisch personifiziert hat. Und das ist einfach ein sensationelles Glück, ein glücklicher Moment in der Weltgeschichte. Und ich hatte eben das Glück, diese Zeit zu begleiten.
Du musst uns die Geschichte aus Robben Island noch erzählen.
Ja, Robben Island, ich kann es jedem nur empfehlen, da, wenn man da in Südafrika ist, einmal hinzufahren. Das ist die Insel vor Kapstadt, auf der Mandela eben so lange eingesperrt war. Er musste dort mit seinen Kollegen im Steinbruch arbeiten. Es gab Stacheldraht, es gab Schäferhunde, die das bewacht haben. Wenn man ankommt, wird das Gebell übrigens auch eingespielt und die Szenerie. Und dann sieht man eben die Gefängniszellen. Und Nelson Mandela hat eine Gruppe von Journalisten mal mitgenommen an diesen Ort und in seine Zelle. Da war ich auch dabei und jeder hatte so 2 Minuten, um ein paar Bilder zu machen. Das ist jetzt auch nicht groß. Die Zelle ist ja sehr klein. Da liegt ein Bett und da ist ein kleines Bücherregal. Und dann mussten wir alle draußen warten im Hof vor der Zelle. Und das war der Hof, in dem er seine Botschaften vergraben hat oder wenn er was geschrieben hatte etc. Und ich war so der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, wenn Mandela so aus dem Fenster geschaut hat, also durch die Gitterstäbe durch, von außen irgendwie das Mikro ganz auszufahren. Ich bin als Tonmann mitgegangen.
Vom Tonmann zum Chefredakteur.
Genau, und habe ihm einfach eine Frage zugerufen. Und tatsächlich hat er, also Hand an den Gitterstäben rausgeguckt, hat er diese Frage beantwortet, dass er sich nie hätte vorstellen können, dass er Präsident wird dieser Nation, während er im Gefängnis sitzt und was das für ein erhebender Moment für ihn ist.
Kommt Nelson Mandela auf Robben Island. Hören wir mal rein.
Vor der Küste Kapstadts liegt die Gefangeneninsel Robben Island. Hier hat Nelson Mandela fast 3 Jahrzehnte verbracht. Vom politischen Gefangenen zum ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Fast unglaublich, doch er hat nie daran gezweifelt. Was haben Sie in dieser Zeit am meisten vermisst, fragen wir ihn. Und die Antwort drückt wieder tiefe Loyalität dem ANC gegenüber aus. Die Freiheit, mich unter meinem Volk zu bewegen, antwortet er. Es war hart, den Kampf draußen nicht unterstützen zu können. Siebenundzwanzig Jahre Sirenen, Stacheldraht, täglich Maisbrei und Brot nur an Weihnachten. Jeden Morgen stand er um 4 Uhr auf, übte Schattenboxen, um sich fit zu halten. Zurück in die Zelle, über den langen Gang, den er täglich zu schrubben hatte. Haben Sie im Gefängnis je daran gedacht, Präsident zu werden? Ehrlich gesagt, ich verschwende nicht einmal jetzt einen Gedanken daran. Ich werde tun, was die Menschen von mir verlangen.
Mitte der 90er, eine Zeit voller Umbrüche, Ende des Kalten Krieges in Südafrika zu sehen, aber auch hier bei uns in Europa. Die Ukraine hat damals freiwillig ihre Atomwaffen abgegeben. Ein Riesenfehler, oder?
Naja, ein Riesenfehler im Nachhinein, ja.
Im Nachhinein.
Im Nachhinein, ja, weil sie ein Pfand aus der Hand gegeben haben, aber an sich eine sehr logische Entwicklung. Man kann ja nur dankbar dafür sein, wenn Nationen und andere haben ja auch ihre Bestände reduziert zu diesen Zeiten. Also wenn das Risiko für einen solchen Atomkrieg gesenkt wird. Jetzt sind wir beim Gegenteil. Alle bauen und rüsten wahnsinnig auf, vor allem die Chinesen, auch ihre Atomstreitkräfte. Und wir sehen ja, wie Putin das als Drohpotenzial einsetzt. Und so gesehen wäre es natürlich für die Ukraine einfacher gewesen. Aber das war eine Zeit, in der vielleicht eben auch durch diesen friedlichen Wandel in Südafrika viel in Bewegung kam, also 93 die Oslo Accords, eben Rabin und Arafat, 94 erste demokratische Wahl in Südafrika, die Mauer fiel. Also es war so ein Moment, wo viel in Bewegung kam, wo man geglaubt hat, die Demokratie hat gesiegt und jetzt wird alles schön. Tja.
Und jetzt wird alles schön. Die USA bekommen im Januar einen neuen Präsidenten. Ich weiß noch, wie wir beide, wann war das, 2007 in Washington in unserem Studio waren und die Wahl von Obama verfolgt haben. Noch so ein Hoffnungsträger. Und jetzt ist es Donald Trump.
Auch da würde ich sagen, man darf Trump nicht an dem messen, was er veröffentlicht und in der Öffentlichkeit sagt. Das kann man, glaube ich, lernen aus der ersten Amtszeit, weil sonst wird man verrückt. Sondern man sollte sich seine Politik anschauen und da sind jetzt schon 2, 3 Punkte, gerade was das Außenpolitische angeht, die haben ihren Widerhall gefunden. Die Abraham Accords, also der Versuch der Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel, war ja so weit fortgeschritten. Das war einer der Gründe, warum die Hamas so gewalttätig geworden ist und diesen brutalen Überfall gestartet hat. Denn die wäre marginalisiert worden. Also er hat im Hintergrund schon das eine oder andere gemacht auf seine Art, aber da sollte man am Ende auf die Resultate gucken. Deswegen würde ich jetzt nicht von vornherein sagen, Gott, das wird ja alles katastrophal.
Trump, der hat ja schon versprochen, dass er den Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden will. Was würdest du sagen? Was droht der Ukraine? Was kommt damit auch auf Europa zu im neuen Jahr?
Auf Europa kommt sehr viel zu und zwar nicht nur im neuen Jahr. Ich habe das Gefühl, dass das kein gutes Jahrzehnt wird bis Ende der 20er Jahre. Das hat gar nicht unbedingt nur mit Trump zu tun. Auch da, ja, das ist natürlich recht großmäulig. Ich beende das in 24 Stunden. Aber der Ansatz, den er vermutlich wählen wird, den kann man sich vorstellen. Er wird der Ukraine sagen, du stimmst jetzt Friedensverhandlungen zu, sonst gebe ich dir keine Waffen mehr. Und er wird versuchen, Putin zu sagen, du stimmst Friedensverhandlungen zu, sonst gebe ich den Ukrainern so viel Waffen, dass du so. Also so, nur wie sich halt ein Geschäftsmann mit anderen an den Tisch setzt und überlegt, wen kann ich jetzt über den Tisch ziehen. So, ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Alle erwarten, dass das so ähnlich kommt und deswegen ist es jetzt gerade so intensiv in diesem Krieg. Für die Europäer würde daraus folgen, dass sie eben die Sicherheitsgarantien für die Ukraine dann übernehmen müssen, auch da hin zu den von Putin besetzten Gebieten und eben viel stärker in ihre Verteidigung investieren müssten, ob man das nun mag oder nicht. Und dazu sehe ich zwar viel an verbalen Äußerungen, aber am Ende doch wenig Bereitschaft und vor allem keine Einigkeit. Wenn man das unterschätzt, dann hat man eben den Gegner unterschätzt und der Gegner heißt im Moment einfach Putin mit einer riesigen Streitmacht, die Wirtschaft auf Kriegswirtschaft umgestellt etc. Und das sind so Punkte, wo du dir sagst, ja, das macht ja auch jemand, um damit was anzustellen. Und manche in Europa haben das früher und schneller begriffen, die Balten, die Skandinavier, Polen und andere, Deutschland, Frankreich, sind ein bisschen weiter weg und vielleicht auch nicht bereit bislang, dann wirklich in Verteidigung zu investieren. Und sobald Trump dieses Problem mit der Ukraine aus seiner Sicht gelöst hat, wird er sich eben von Europa abwenden. Und dann stehen wir möglicherweise ohne den Schutzschirm der Amerikaner da. Und auf diesen Moment warten andere. Und ich hoffe, dass der nicht kommt. Aber es bleibt nicht sehr viel Zeit aufzuholen.
Viele Krisen, die alles überlagern im Moment. Kriege in Europa, im Nahen Osten. Dadurch bleibt ja auch viel liegen. Also Stichwort Klima, die großen Fragen, die uns beschäftigen. Armutsbekämpfung, Bildung. Was würdest du sagen, wo soll die Welt im neuen Jahr die Ärmel hochkrempeln? Welche Krise dürfen wir nicht vergessen? Was wird noch wichtig in 2025?
Unsere Berichterstattung orientiert sich ganz oft an Krisen, an Leid, an Kriegen. Das sind halt auch beherrschende Themen. Und dann geraten Erfolge in den Hintergrund. Und wenn wir uns einfach auch bewusst machen, dass es Fortschritte gibt, dass schlimme Krankheiten besiegt sind, dass die Armut wirklich über viele Jahrzehnte erfolgreich bekämpft wurde, sind viel weniger Menschen in absoluter Armut als vor einigen Jahren, dann finde ich, muss man sich immer solche Beispiele vor Augen halten, weil dann spürt man, dass Menschen was verändern können zum Positiven. Und sich daran festzuhalten jeden Tag, das gibt auch Optimismus und Kraft. Also es ist bei weitem nicht so schlimm, wie man glaubt. In vielen Feldern geht es richtig voran und da war es früher viel schlimmer. Natürlich sollte man die Krisen nicht vergessen, aber wir brauchen Momente, wo wir zeigen können, das tun wir ja im Weltspiegel, also hier im Podcast oder auch in den Sendungen oder im Netz, dass Menschen positiv Dinge verändern können.
Ich weiß, dass du sehr gerne liest, Andreas, und vielleicht hast du eine Lektüre für uns, die du empfehlen willst.
Ne? Also wir haben nicht über China gesprochen, aber China ist Hintergrund dieser wirklich tektonischen Verschiebung, der Kampf der Großmächte, USA, China. China und Russland, die zusammen den globalen Süden hinter sich bringen wollen, nach dem Motto, die anderen, dieser Westen, das sind doch diese Kolonialmächte, die wollen euch knechten, wir geben euch Freiheit. So, das ist deren Narrativ, dem man sowas entgegensetzen. Und wer das besser verstehen will, der kann sich besorgen The Idea of China, Chinese Thinkers and Power, Progress and People. Das gibt es beim European Council for Foreign Relations als Hardcover. Und das sind Menschen, das Buch geht über diejenigen, die das Denken von Xi Jinping beeinflussen gerade und die Wurzeln in der chinesischen Philosophie, auf die sich das gründet. Das ist wahnsinnig spannend zu lesen, weil es diese Zusammenstellung bislang nicht gegeben hat. Ich habe auch gerade mit ganz viel Genuss gelesen von Janka Oertel Ende der China-Illusion. Mhm. Also mit Blick auf, wie sollte Deutschland sich positionieren, was ist nötig. Und ein Buch, das ich wieder, weil es neu aufgelegt ist und ergänzt wurde, rausgeholt habe und das so, also wirklich, das legt so viel offen, ist Mr. Putin von unter anderem Fiona Hill. Das ist aus 2014, aber nochmal wie ein Kapitel ergänzt und da kann man halt nachlesen, was der stellvertretende Bürgermeister von St. Petersburg damals schon gesagt hat und wann er diesen Gedanken entwickelt hat, ein Reich von Wladiwostok bis Lissabon etc. Du kannst das alles nachlesen. Wir haben es noch nicht geglaubt. Und ich hoffe auch, dass es nicht so kommt, aber ich glaube, in seinem Kopf ist das sehr stark verwurzelt und das macht dieses Buch so klar.
Gehst du eigentlich hoffnungsvoll ins neue Jahr, trotz allem?
Ich bin so ein Peptimist. Also ich glaube, es sieht nicht gut aus, aber es könnte immer besser werden. Und ich habe da eine Form von Vertrauen in die Menschheit, dass sich am Ende das Gute auch durchsetzen könnte. Man braucht aber dazu auch viel Glück und man muss solche Momente, wie es damals mit Mandela gab und so, wenn die Menschheit das nicht nutzt, solche Momente, dann tja, sind wir auf dem Weg abwärts. Aber ich bin hoffnungsfroh.
Andreas Zichowitz, danke dir sehr, dass du heute da warst.
Gerne.
Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Und an dieser Stelle habe ich noch einen Hörtipp für alle, die gern gut recherchierte Dokus hören. Im Deutschlandfunk-Podcast Die Kunstretter geht es in 6 Folgen um die Geschichte von Frauen und Männern, die im Krieg gegen die Ukraine viel für die Kunstschätze ihres Landes riskieren, manche sogar ihr Leben, weil sie Teil ihrer Identität sind und Russland auch die vernichten will. Der Podcast erzählt zum Beispiel von einem Museumswärter, der Gemälde aus einem Museum rettet, das in Flammen steht, von einem der größten Kunstraube nach dem Zweiten Weltkrieg und von einem internationalen Netzwerk von Rettern, die Kunstwerke verstecken und auf geheimen Routen außer Landes schaffen. Hören könnt ihr die Kunstretter in der Deutschlandfunk-App. Alle 6 Folgen gibt's aber auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. So, und das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Danke fürs Reinhören, Reinklicken, Folgen und Liken, sagen Philipp Weber, Udo Schmidt, Caroline Mennerich, Anna Stosch und ich, Philipp Abresch.